Lieber Herr Jesus, wir haben jetzt gebetet und im Lied formuliert, schaue auf uns nieder und segne uns dabei. Herr Jesus, wir wollen ganz bescheiden wieder an dieses Thema der Posaunen herangehen und nicht behaupten, dass wir schon alles wüssten und dich einfach bitten, dass du uns jetzt segnest, wenn wir wieder versuchen, den Bibeltext zu verstehen und uns fragen, was das alles zu bedeuten hat. Herr Jesus, wir wünschen uns von Herzen, dass du uns dabei segnest. Amen. So, wahrscheinlich ist die Spannung schon groß, nicht? Was sag denn jetzt ich dazu, zu den Posaunen? Bevor ich alles verrate, ich werde das heute tun. Habt jemand von euch versucht, hier so Parallelen zu finden? Joel 1 und 2 im Vergleich zu Offenbarung 9, zur 5. und 6. Posaune. Ihr habt wahrscheinlich keine Zeit gefunden. Ja? Also, ich möchte mit diesem Blatt nur zeigen, wenn jetzt jemand daherkommt und uns eine neue, großartige Auslegung bringt zu den Posaunen oder zu irgendeinem anderen Thema und wir das Gefühl haben, er hat das nicht wirklich seriös erarbeitet und das kostet viele Stunden, Tage und Wochen, ja, oder Jahre sogar, dann wäre ich grundsätzlich ein bisschen skeptisch und vorsichtig, ob denn das, was diese Person mir präsentiert, auch wirklich brauchbar ist und einer Kritik standhalten könnte. Gut, gestern war der Vorschlag, es wäre doch auch noch sinnvoll, Parallelen anzuschauen in andere Richtung. Ich habe da noch eine jetzt auf die Folie kopiert, Offenbarung 9, die fünfte Posaune und Vergleich mit der dreifachen Engelsbotschaft, das war, glaube ich, dein Vorschlag, ja? Schaut einmal hier in den Text, ich habe manchmal ein bisschen etwas ausgelassen, dass es auf eine Folie auch passt. Wir haben hier in der ersten und in der zweiten Zeile den Rauch, der aus dem Abgrund kommt. Ja? Weiter unten im Vers 4 geht es um das Siegel, das die Gläubigen an der Stirn haben. Weiter unten kommt das Wort gequält vor, der Qual als Substantiv. Ja? Und ganz zum Schluss, im Vers 6 hier auf der Folie, da steht, dass die Menschen den Tod suchen werden und sich wünschen würden, sterben zu können. Aber es wird nicht gelingen, der Tod flieht von ihnen, sagt der Text. Und wenn ich das vergleiche mit der dreifachen Engelsbotschaft, gibt es tatsächlich diese Parallelen. Dort ist das Siegel angesprochen. Hier geht es um das Mahlzeichen, das Gegenstück sozusagen dazu. In Vers 10 haben wir auch den Rauch und das Gequältwerden und die Qual, das Mahlzeichen noch einmal weiter unten. Und dann werden auch die Gläubigen kurz genannt im Vers 12, die eben hier die Gebote Gottes halten und den Glauben Jesu bewahren. Und ganz unten im Vers 13, und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen, schreibe, glückselig die Toten, die von jetzt an im Herrn sterben. Vorher wollen sie sterben und können nicht. Und jetzt so eine Art Gegenstück wieder dazu, glückselig die Toten, die das Allerschlimmste, so scheint es hier von der Formulierung gemeint zu sein, die das Allerschlimmste nicht miterleben müssen. Ja? Gut. Ich habe also gestern versucht zu zeigen, es gibt hier innerhalb der Offenbarung durchaus Parallelen zu den Posaunen. Gerade bei der dreifachen Engelsbotschaft gibt es einiges, was wir hier anführen könnten. Und ich werde euch hier noch mehr zeigen. Wir haben uns dann hier diese Sache, ich hörte ihre Zahl angeschaut, dann haben wir uns hier die Parallelen angeschaut, die zwischen den sieben Posaunen und den sieben Plagen vorhanden sind. Und wir haben festgestellt, diese Parallelen sind schon sehr deutlich. Ja? Das kann man nicht leugnen. Die sind vorhanden. Es scheint so, als ob die Posaunen hier noch im Kleinen das Vorschatten, was dann in den Plagen noch schlimmer kommen wird. Dieser Ausdruck, ein Drittel ist betroffen, der zeigt für mich, es sind zwar Warnungs- und Gerichtsbotschaften, aber sie sind doch in irgendeiner Art und Weise auch mit Gnade verbunden. Ja, wir müssen uns jetzt natürlich auch die Frage stellen, wenn hier zwischen Plagen und Posaunen die Parallele ist und andererseits auch mit den 10 Plagen in Ägypten, wie schaut das jetzt konkret aus? Ja? Ich habe hier einfach eine ganz kurze Zusammenstellung. In der ersten Posaune, hier in der Offenbarung, lesen wir, dass auch der Hagel erwähnt wird, so nebenbei. Und Hagel war damals im Alten Testament eine Plage. In der zweiten Posaune, Wasser wird zu Blut, erinnert natürlich auch an die Plagen. Dritte Posaune, da werden dann auch die Ströme, die Wasserquellen genannt. Auch das hat seine Parallele im Alten Testament. In der vierten Posaune kommt es zur Finsternis. Sonne, Mond und Sterne sind betroffen. Und auch die Finsternis ist eine von den 10 ägyptischen Plagen. Noch eine Parallele, die fünfte Posaune, die Heuschrecken, die aus dem Abgrund kommen. Einerseits sicher auch eine Parallele zu Joel 1 und 2, keine Frage. Aber natürlich auch zu den 10 Plagen aus Ägypten. Eine dieser Plagen, das waren die Heuschrecken. Wir haben da oft nicht wirklich den Bezug dazu. Heuschrecken sind kleine Tierchen in der Wiese, ja, und die schrecken uns nicht großartig. Aber damals in der Antike gab es Heuschreckenkatastrophen, die wirklich ratzeputz alles abgefressen haben. Ja. Das ist also eine andere Vorstellungswelt und wir müssen uns da zurückversetzen in die alte Zeit und auch in die andere Gegend, nämlich dort in den Bereich von Palästina. Ja? Bitte?
Und viele tun das ja mit dem Islam, mit dem Aufkommen Mohammeds, Mohammedaner und so weiter. Und da habe ich jetzt einen interessanten Hinweis. Und zwar wissen wir aus der Geschichte, dass, weil hier ja erwähnt wird im Vers 5, und es wurde ihnen der Befehl gegeben, diesen Heuschrecken, ja, dass sie sie nicht töten, sondern die Menschen werden hier nur gequält. Und sonst bei in den ersten Bildern, in den Posaune 1 und 2, da werden die Menschen getötet. Die Goten haben hier einen echten Krieg geführt. Da ist auch Blut geflossen. Aber hier nicht. Und zwar, das erklärt sich folgendermaßen. Wir wissen aus dem Koran und aus dem Islam, die eigenen Brüder werden nicht besteuert. Werden nicht besteuert. Das heißt, ursprünglich von der arabischen Halbwüste lebten die Beduinen von Raub. Sie überfielen Karawanen, das war ihre Einnahmequelle. Als dann Mohammed kam, hat er ja dieses Prinzip beibehalten. Das heißt, die eigenen Brüder, die Mohammedaner, dürften nicht besteuert werden. Das heißt, sie haben einen Eroberungskrieg geführt und haben aus den Ländern, die sie erobert haben, haben sie Steuern erhoben. Und diese Steuern sind alle in das Kernland Arabien geflossen. Und das war ein Prinzip, das haben sie immer, immer durchgezogen. Solange auch das Osmanische Reich bestand. Und deshalb lesen wir das auch hier. Es wurde ihnen der Befehl gegeben, sie nicht zu töten. Aber diese Leute, Menschen wurden gequält, auch durch Steuerlast. Man hat ihnen einfach von ihnen aus diesen Ländern die Steuern herausgepresst. Ja, ein interessanter Hinweis aus der Historie, wollte ich nur bemerken.
Okay, ja.
Als vielleicht ein Indiz, dass das eben doch das ist, was in der Posaune 5 und dann auch später 6 beschrieben ist. Deckt sich auch mit der Historie.
Wenn man das so sehen will, keine Frage. Ja. Also die Parallelen sind auch zur Geschichte unleugbar vorhanden. Ja. Ich frage mich halt, wie müssen wir jetzt die Offenbarung studieren und auch im Alten Testament diese Angaben in den Propheten, wo es um die Endzeit geht. Ja, ich denke da Daniel, Sacharia und andere Propheten. Wie müssen wir es studieren? Indem wir in der einen Hand das Geschichtsbuch oder die Tageszeitung halten und in der anderen Hand dann die Bibel? Oder ist es nicht sinnvoller und dem würde ich eher zuneigen, ist es nicht sinnvoller, innerhalb der Bibel zu schauen, welche Parallelen sind da? Ja, das ist für mich der fast sicherere Weg zu einem guten Ergebnis. Aber lasst mich noch ein bisschen ausführen. Ich komme dann auf die fünfte Posaune noch einmal zu sprechen. Ja? Also, grundsätzlich, aufgrund dieser Parallelen, die vorhanden sind, Plagen, Posaunen in der Offenbarung, Altes Testament, die 10 Plagen in Ägypten, wäre es natürlich notwendig, dass wir uns auch diese 10 Plagen in Ägypten genauer anschauen und studieren. Noch dazu, wir haben ja gestern davon gesprochen, es gibt offensichtlich etwas wie dieses Exodus-Motiv. Das kehrt immer wieder. Ja? Diese Erinnerung an die Geschichte vom Auszug, die wird da in der Offenbarung immer wieder angedeutet. Ja? Wir haben schon einige Parallelen gesehen. Man könnte noch mehr finden, wenn man sie nur sucht und wenn man sie sehen will. Zum Beispiel in Kapitel 11, da wird dann etwas gesagt, da wird Ägypten erwähnt, mittendrin, dort wo Jesus auch stirbt, in Ägypten. Ägypten, das passt überhaupt nicht. Ägypten ist aber wieder Exodus-Motiv. Ja? Also dieses Exodus-Motiv ist sicher auch vorhanden, da bin ich mir ganz sicher. Gut, ich habe hier einfach für mich einmal die 10 Plagen aufgelistet und mir angeschaut, wie lang haben denn diese 10 Plagen gedauert. In der Bibel wird nicht gesagt, es war ein Jahr oder 2 Jahre oder in 3 Monaten vorüber. Wir haben keine konkreten Angaben. Wir können uns aber vorstellen, dass diese 10 Plagen in Ägypten wohl nicht 50 Jahre gedauert haben, auch nicht 20, auch nicht 10. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass die 5 Jahre oder 4 Jahre gedauert haben. Ich glaube, das war kompakter vom Zeitlichen her. Schaut mit mir da mal auf diese Folie. Die erste Plage, Wasser und Blut, und ich habe mir den Text einfach durchgelesen, nur mit der Suche nach Angaben zur Zeit. Ja? Da finde ich eine Angabe, 7 Tage. Ja? Mose, Aaron kommen immer wieder zum Pharao und kündigen an, und da steht dann immer wieder, morgen wird es passieren. Also nicht erst in 3 Monaten oder in 2 Jahren, sondern morgen. Das geht also, so hat man den Eindruck, Schlag auf Schlag. Ja? Morgen, morgen. In der 7. Plage, da haben wir einen Hinweis, der nicht uninteressant ist. 7. Plage, Hagel, ja, da steht wieder morgen drinnen. Und dann wird aber erwähnt, was vom Hagel getroffen wird. Nämlich Flachs, Gerste, Weizen. Das wird ausdrücklich im Bibeltext gesagt. Naja, jetzt kann man sich natürlich kundig machen. Wann ist es dann in Ägypten soweit, dass hier Flachs, Gerste, Weizen wachsen und vom Hagel getroffen werden könnten? Ja? Und da geht es auch um die Frage, wann wird das geerntet in Ägypten und so weiter. Und die Spezialisten dafür sagen, das ist in Ägypten so Ende Januar oder Anfang Februar, in dieser Zeit. Das ist also ein kleiner Hinweis, den man hier aufnehmen könnte. Bei den Heuschrecken heißt es wieder morgen und dann kommt Tag und Nacht, also es sind immer kurze Angaben. Die Finsternis, 3 Tage, ist auch relativ kurz wieder gehalten. Und dann kommt die letzte, die 10. Plage. Da soll dann am 10. des Monats hier schon das Lamm bestimmt werden. Ja? Und am 14. des Monats ist es dann soweit. Da geht dieser Würgeengel durch Ägypten und dort, wo an den Türpfosten kein Blut ist, dort stirbt die Erstgeburt. Und das wissen wir auch, das ist das Passa. Das ist dann christlich gesprochen das Osterfest. Und das muss Ende März oder Anfang April gewesen sein. Plus, minus, eben hier ein paar Tage immer. Ganz genau können wir es nicht datieren. Ich kann also vermuten, dass zwischen der 7. Plage und der 10. Plage rund 2 Monate vergangen sind. Ich glaube nicht, dass da eben Jahre dazwischen liegen. Rein theoretisch könnte es sein, dass alle 10 Plagen innerhalb eines Jahres kommen. Es könnte sogar sein, dass die innerhalb eines halben Jahres über Ägypten kommen. Ja? Also, es geht, wie es scheint, wirklich Plage nach Plage. Jetzt müssen wir uns wieder die Frage stellen, könnte das Bedeutung haben für die Plagen in der Offenbarung? Ich rede jetzt von den Plagen, Offenbarung Kapitel 16. Wie lang wird denn diese Plagenzeit in Offenbarung Kapitel 16 dauern? Wird es über Jahrzehnte gehen? Sicher nicht. Wird es über viele Jahre gehen? Auch nicht. Ja? Diese Plagen sind so schlimm, dass hier viele Menschen umkommen. Nicht alle gleich bei der ersten Plage, sonst bräuchte man keine zweite, dritte und bis zur siebten Plage mehr. Aber ich habe den Eindruck, dass das auch Schlag auf Schlag geht. Ja? Jetzt gibt es also sicher diese Parallele zwischen den Plagen in Ägypten und den Plagen in der Offenbarung. Darüber hinaus aber auch noch diese Parallele zu den Posaunen. Und ich stelle jetzt einfach die Frage so in den Raum, könnte es sein, dass wenn die Plagen in Ägypten kurz dauern, sprechen wir mal so ganz rund von einem Jahr, plus, minus, es kann also länger oder kürzer gewesen sein, und auch die Plagen in der Offenbarung, Kapitel 16, über eine kurze Zeitspanne gehen, ob nicht dann auch die Posaunen hier nicht so lange dauern, sondern eine kurze Zeitspanne beinhalten. Wenn wir uns die Plagen in Ägypten hier weiter anschauen, da gibt es auch Dinge, die interessant sind. Die erste und zweite Plage, die können diese Wahrsagepriester in Ägypten nachmachen. Die dritte Plage, da funktioniert das nicht mehr. Da sind sie dann ganz entsetzt. Also die Schlange können sie noch nachmachen, das mit dem Wasser zu Blut können sie noch nachmachen. Bei der dritten Plage ist es plötzlich zu Ende. Und sie sind entsetzt und sagen, das ist der Finger Gottes. Also nicht jetzt die ägyptischen Götter, sondern das ist jetzt offensichtlich der Gott der Hebräer. Ja? Also hier wird aufgezeigt, da geht was zu Ende. Ja? Bei der vierten Plage steht dann ausdrücklich im Bibeltext, dass diese Plage die Kinder Israel nicht betrifft. Und das findet man dann noch öfters. Das steht im Kapitel 8, das steht im Kapitel 9 mehrmals, das steht im Kapitel 10, das steht im Kapitel 11. Das wird also im Bibeltext betont. Ja? Bei den ersten drei Plagen scheint es so, als ob Israel hier auch irgendwo mitleiden muss. Ja, sie überleben, aber sie müssen hier auch diese Qualen mitertragen. Aber nachher, ab der vierten Plage, spätestens ab der vierten, da sagt es der Bibeltext ja, die Israeliten sind nicht mehr betroffen. Und schlussendlich, wenn es dann zum Auszug kommt, da steht im Bibeltext auch, Ägypter kommen mit, Mischvolk kommt mit. Ja? Das sind dann auch die Leute, die später ein bisschen mehr Schwierigkeiten machen. Ja? Also es scheint so, als ob diese Strafgerichte über Ägypten durchaus auch noch Gnadenzeit für die Ägypter wären. Ja? Also wir könnten jetzt einmal den Bibeltext aufschlagen. Ich habe da die Texte an die Wand projiziert. Schlagt mit mir mal 2. Mose auf. Ja? Schauen wir uns da vielleicht ein paar Dinge an. Immer auch mit diesem Gedanken Exodus-Motiv, ja? In der Offenbarung. Schauen wir da zu diesen Plagen. 2. Mose Kapitel 8. Wir sind da in der zweiten Plage, da geht es um die Frösche. Ja? 2. Mose 8, Vers 3. Aber die Wahrsagepriester machten es ebenso mit ihren Zauberkünsten und ließen die Frösche über das Land Ägypten heraufkommen. Ja? In der zweiten Plage, die Frösche, das können sie noch. Jetzt kommt dann die dritte Plage ab Vers 12. Lesen wir den Vers 14. Die Wahrsagepriester aber machten es ebenso mit ihren Zauberkünsten, um die Mücken hervorzubringen, aber sie konnten es nicht. Sie probieren es, aber sie schaffen es nicht. Und dann im Vers 15 sagen sie, das ist der Finger Gottes, das ist also göttliches Eingreifen, wir sind sprachlos, wir können da nicht mithalten. Frösche, das können sie. Danach funktioniert es nicht mehr. Kommen die Frösche in der Offenbarung wo vor? Wo kommen denn diese Frösche vor? Interessanterweise in den letzten Plagen, Offenbarung Kapitel 16, ja, da kommen dämonische Mächte wie die Frösche. Die Zahl 3 wird erwähnt. Und was kommt dann? Dann kommt Harmageddon. Das Letzte, was die bösen Mächte noch können, sie verführen wie Frösche. Warum gerade Frösche? Ja? Wie kommen die Frösche da plötzlich? Also ich könnte durchaus hier auch eine Parallele wieder zu den Plagen in Ägypten sehen. Ja? Das Letzte, was die Wahrsagepriester, die auf der Seite Satans stehen können, das ist das mit den Fröschen. Und in den Plagen, in Offenbarung 16, das Letzte, was die dämonischen bösen Mächte schaffen, das schaut aus wie die Frösche und dann kommt das Gericht. Ja? Also auch da sehe ich wieder, so unterschwellig in den Text eingeflochten, dieses Exodus-Motiv. Das ist Offenbarung 16, ich bin da jetzt noch im Mose. Vers 14, danke, da warst du jetzt schneller. Ja? Schauen wir noch einmal zurück zu Mose. Ja? 2. Mose 8, der Vers 17, 18, 19. Da wird jetzt das erste Mal erwähnt, die Israeliten sind nicht betroffen. Ja? Ich lese da Vers 17, Kapitel 8, Vers 17. Denn wenn du mein Volk nicht ziehen lässt, siehe, so werde ich die Stechfliegen ziehen lassen über dich, deine Hofbeamten, dein Volk und deine Häuser. Und die Häuser der Ägypter werden voll von Stechfliegen sein, ja sogar der Erdboden, auf dem sie stehen. Ich werde aber an jenem Tag das Land Goschen, in dem sich mein Volk aufhält, besonders behandeln, sodass dort keine Stechfliegen sein werden, damit du erkennst, dass ich der Herr mitten im Land bin. Und ich werde einen Unterschied setzen zwischen meinem Volk und deinem Volk. Morgen wird dieses Zeichen geschehen. Also das erste Mal, dass hier gesagt wird, die Gläubigen sind nicht betroffen. Wie schaut es bei den letzten Plagen aus? Das sagt Ellen White auch ausdrücklich. Wir, die Gläubigen, wir sind nicht betroffen. Wir sind geschützt. Warum? Weil wir dieses Siegel Gottes tragen. Das Siegel Gottes zeigt, wir sind sein Eigentum und wir sind auch bewahrt und beschützt. Ja? Also ich sehe da durchaus interessante Parallelen. Blättert mit mir weiter, Kapitel 9, 2. Mose Kapitel 9. Nur so ein Detail am Rande. 2. Mose 9, der Vers 23. Da streckte Mose seinen Stab gegen den Himmel aus und der Herr sandte Donner, Hagel und Feuer. Donner, Hagel, Feuer. Kennen wir diese Elemente aus den Posaunen? Ja? Also er merkt, das sind durchaus interessante Dinge, die wir hier beobachten. Gut, wir könnten jetzt noch weiteres schauen, aber unsere Zeit würde nicht ausreichen. Ja? Schauen wir uns einmal die 7. Posaune an. Ich habe hier den Bibeltext an der Wand. Die 7. Posaune. Wir waren ja irgendwann einmal bei dieser Frage, ist es so verschachtelt? Ist im 7. Element dann die nächste 7er Reihe drinnen? Ja oder nein? Und lesen wir mal, was hier in der 7. Posaune der Bibeltext sagt. Ich habe da wieder die Elberfelder natürlich. Und der 7. Enkel posaunte und es geschahen laute Stimmen im Himmel, die sprachen, das Reich der Welt ist unseres Herrn und seines Christus geworden und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen sitzen, fielen auf ihre Angesichter und beteten Gott an und sprachen, wir danken dir, Herr Gott Allmächtiger, der ist und der war, dass du deine große Macht ergriffen und deine Herrschaft angetreten hast. Also wenn ich das so lese, dann passiert hier auf der Erde scheinbar gar nichts. Das ist jetzt im Himmel wieder. Ja? Das ist oben im Himmel. Ja? Die 24 Ältesten, das ist himmlische Anbetungsszene im Grunde. Ja? Und wir fragen uns, naja, normalerweise geschieht hier auf der Erde etwas. Irgendwas fehlt da noch. Jetzt kommt der Vers 18. Und die Nationen sind zornig gewesen und dein Zorn ist gekommen und die Zeit, die Toten, dass sie gerichtet werden und dass du den Lohn gibst deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen und die verdirbst, welche die Erde verderben. Was vom Vers 18 findet sich später in der Offenbarung noch einmal? Was fällt euch auf? Meldet euch einfach ohne Mikrofon, ganz spontan, ich wiederhole es dann. Bitte.
Dass Christus wiederkommt, dass er den Lohn gibt.
Jedem der Lohn, Lohn gibt. Das kommt tatsächlich später wieder vor. Ja? Kapitel 19, die Wiederkunft, Kapitel 20, das Gericht, und da geht es um die Frage des Lohnes. Ja? Was noch? Die Toten, dass sie gerichtet werden. Das ist natürlich Auferstehung, Offenbarung 20. Ja? Und dort wird dann auch das Strafurteil über die Bösen verhängt. Was gibt es noch hier? Vers 18, der Beginn. Gottes Zorn ist gekommen. Dein Zorn ist gekommen. Offenbarung 15, Vers 1, dort steht, mit den letzten 7 Plagen kommt der Zorn Gottes. Ja? Die Kleinen und die Großen, sind das auch Ausdrücke, die später noch vorkommen? Alle müssen das Mahlzeichen annehmen, die Kleinen und die Großen, ja? Die Dicken und die Dünnen und so weiter. Ja? Also das möchte einfach meinen, alle, vom Kleinsten bis zum Größten und natürlich auch alle, die dazwischen liegen. Ja? Die Armen, die Reichen, das ist immer das Extrem und alle, die dazwischen liegen. Ja? Okay. Also ich glaube, im Grunde, hier im Vers 18 steckt schon der Rest der Offenbarung drinnen, so ganz kurz zusammengefasst. Ja? Gut. Bevor ich euch dann noch 2, 3 Zitate von Ellen White vorlese, möchte ich mit euch, dass wir mit euch gemeinsam noch einmal in den Bibeltext schauen. In die 5. Posaune. Ja? Für mich ist die 5. Posaune hier interessant. Die ersten 4, die sind halt so kurz gefasst, gehen nur so über einige wenige Worte. Da ist wenig Inhalt, wenig, was wir deuten könnten. Ja? Die 5., die 6., die sind länger, die sind ausführlicher, da gibt's Text. Da kann man also konkret sich etwas vorstellen drunter. Schaut mit mir in den Bibeltext, 5. Posaune, Offenbarung, Kapitel 9. Was steht da? Und der 5. Engel posaunte, und ich sah einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war. Und es wurde ihm der Schlüssel zum Schlund des Abgrunds gegeben. Jetzt sofort die Frage, wer ist dieser Stern, der vom Himmel fällt? Ja, also ich würde sagen, auch aufgrund des Schlussteils hier im Vers 11. Sie haben über sich einen König, den Engel des Abgrunds. Sein Name ist auf Hebräisch Abaddon und im Griechischen hat er den Namen Apollyon. Was heißt das? Wahrscheinlich habt ihr da eine Fußnote oder eine Anmerkung. Das ist der Verderber. Ja? Der die Menschen verdirbt. Nicht nur zum Bösen verleitet, sondern zum Tode bringt. Ja? In diesem Sinne. Also ich glaube, der Stern und dieser Engel, das ist wohl die gleiche Figur. Ja? Das muss also eine böse Macht sein. Ja? Und dann wird ja der Abgrund geöffnet. Der Abgrund im Alten Testament ist meistens unterirdisch gedacht. Und in der Offenbarung, die guten Dinge, die kommen von oben und die bösen Dinge, die kommen von unten. Die ganzen Tiere, ja? Die kommen aus dem Meer, die kommen aus dem Erdboden, die kommen aus dem Abgrund, die kommen von unten. Und wenn Gott was schickt, dann ist es ein Engel, der vom Himmel kommt, ja, oder oben am Himmel fliegt. Ja. Das himmlische Jerusalem, das kommt natürlich von oben, vom Himmel. Ja. Die bösen Dinge von unten, die guten Dinge, die Gott schickt, die kommen von oben. Und dann auf der Erdoberfläche spielt sich dieser große Kampf ab. Naja, er hat Gewalt über diese dämonischen Mächte. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass es hier Satan persönlich ist, der gemeint ist. Abgesehen davon, wir haben auch einen Hinweis in den Evangelien. Jesus sagt ja was Ähnliches. Ja? Ich sah den Satan da einfach vom Himmel fallen. Ja? Wie ein Blitz steht dort. Bitte.
Steht genau im Urtext in Offenbarung 9, Vers 1 ist das Vergangenheit. Und ich sah einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war. Und jetzt wird ihm dieser Schlüssel gegeben. Weil der Stern kommt ja schon mal in Offenbarung 8, Vers 10 und 11 vor.
Also hier im Griechischen steht Kai Eidon Asterix, Astronaut, ja, das hat was mit Stern zu tun. Ja. Ektu Uranu Peptokota ist den Gen. Das heißt, das ist eine griechische Zeitform, das ist perfekt, das hat eine andere Bedeutung als bei uns im Deutschen. Das ist eigentlich mehr so ein Zustand, der hier beschrieben wird. Ja. Ein gefallener Stern, so könnte man das deuten. Ja. Das Perfekt hat unterschiedliche Nuancen von der Bedeutung und wie wir das im Deutschen dann übersetzen können. Ja. Aber grundsätzlich heißt es ist eine Sache, die vorher schon passiert ist und dessen Auswirkung jetzt vorhanden, sichtbar, merkbar ist. Ja. Gut, schauen wir weiter, Vers 2. Da wird dann der Schlund des Abgrunds geöffnet und ein Rauch stieg aus, auf dem Schlund wie der Rauch eines großen Ofens. Und die Sonne und die Luft wurden von dem Rauch des Schlundes verfinstert. Johannes, Evangelium, seine Briefe, die Offenbarung. Schwarz, finster, hell, Licht, gut und böse. Ja? Da ist also ganz klar, wenn es finster ist, dann ist es automatisch böse. Es kann nicht anders sein. Ja? Die Sonne, das Licht, wird verdunkelt. Sonne, man könnte an Jesus denken, er ist die Sonne der Gerechtigkeit oder das Evangelium leuchtet, was auch immer, jedenfalls positiv. Das Gute, das Richtige wird verfinstert. Ja? Schauen wir weiter, Vers 3. Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken hervor auf die Erde und es wurde ihnen Macht gegeben, wie die Skorpione der Erde Macht haben. Heuschrecken können nicht stechen und wehtun, so wie Skorpione es tun, ja? Aber das sind eben keine normalen Heuschrecken, das sind welche, die dann die Menschen quälen können. Vers 4. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie nicht dem Gras der Erde, noch irgendetwas Grünem, noch irgendeinem Baum Schaden zufügen sollten. Normalerweise machen das ja die Heuschrecken und fressen das Grünzeug ab. Ja? Sondern den Menschen, und jetzt kommt's, die nicht das Siegel Gottes an den Stirnen haben. Den Menschen, die nicht das Siegel Gottes an den Stirnen haben. Jetzt stellt sich die Frage, was ist mit dem Siegel gemeint? Was ist das für ein Siegel? Und bitte, Bruder Taubenbacher.
Ich glaube, da ist die Rede von drei Gruppen Menschen.
Drei? Welche drei Gruppen siehst du hier?
Ich sehe jene, die das grüne Gras bedeuten. Ich sehe jene, die nicht das Siegel Gottes haben und jene, die bedrängen.
Das ist die Frage, ob wir das Gras und die Bäume auch symbolisch auslegen sollten. Ja? Weil wenn es um Heuschrecken geht, die fressen tatsächlich buchstäbliches Gras und buchstäbliche Bäume. Also das ist natürlich immer diese Frage, symbolisch oder buchstäblich. Und die wird uns ewig verfolgen, wenn wir die Offenbarung lesen. Bitte.
Also ich würde da den Bezug herstellen zu Offenbarung Kapitel 7.
Also es gibt eine Möglichkeit, dass wir zur Offenbarung 7 schauen, das machen wir gleich, aber davor machen wir noch einen Blick zu Epheser 1. Ja? Epheser Kapitel 1. Blättert mit mir zu Paulus. Ja? Epheser Kapitel 1. Wir haben den Epheserbrief vor längerer Zeit einmal in der Sabbatschullektion auch studiert. Ja? Epheser Kapitel 1 und ich lese da den Vers 13. Epheser 1, Vers 13. In ihm seid auch ihr, Nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Also Paulus sagt hier den Leuten, die gläubig geworden seid, mit eurem Gläubigwerden, das heißt mit eurer Bekehrung, mit eurer Taufe und so weiter, seid ihr auch versiegelt worden. Ja? Also das ist natürlich nicht die Endzeitversiegelung, sondern das ist eine Versiegelung, die jeder Gläubige mit seiner Bekehrung und Taufe und so weiter auch erlebt. Jetzt machst du den Vorschlag, dass wir doch auch zu Offenbarung Kapitel 7 schauen müssen. Ja? Offenbarung Kapitel 7, schlagen wir das auf. Nach diesem sah ich vier Engel auf den vier Ecken der Erde stehen, die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind wehe auf der Erde, noch auf dem Meer, noch über irgendeinem Baum. Und ich sah einen anderen Engel von Sonnenaufgang heraufsteigen, der das Siegel des lebendigen Gottes hatte, und er rief mit lauter Stimme den vier Engeln zu, denen gegeben worden war, die Erde und dem Meer Schaden zuzufügen, und sagte: Schadet nicht der Erde, noch dem Meer, noch den Bäumen, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Und dann kommt noch der Vers 4, und ich hörte die Zahl der Versiegelten, 144.000, und dann wird es noch ein bisschen ausgeführt, wer diese 144.000 sind. So, wenn ich jetzt in der fünften Posaune bin und lese, die Heuschrecken können also denen nicht Schaden zufügen, die dieses Siegel Gottes an der Stirn haben, dann ist es die Frage, meint Johannes in Offenbarung 9, Epheser 1, die Versiegelung, die bei jedem Gläubigen stattfindet, oder meint er Offenbarung Kapitel 7, wo er auch schon von der Versiegelung gesprochen hat? John Pauline, ich habe seinen Namen schon öfters erwähnt, dieser Spezialist in der Adventgemeinde für die Offenbarung im Besonderen und auch für die anderen johannäischen Schriften. Pauline sagt, hier in Offenbarung 9 ist die Versiegelung gemeint, von der auch Paulus spricht. Sprich Epheser 1. Und im Epheser Kapitel 4 wird es noch einmal erwähnt. Ja? Ich habe den Eindruck, dass doch Kapitel 7 in Offenbarung näher liegend wäre, oder? Ja? Auch vom Text her, das ist eine richtige Beobachtung. Was steht denn da? Vergleichen wir das einmal ganz, ganz, ganz genau. Ich habe es absichtlich nicht auf Folie gemacht, sondern dass wir in unsere Bibeln hineinschauen, ja? Dass uns das bewusst wird, dort wo es bei uns steht, links oben oder rechts unten. Ja? Also, vergleichen wir noch einmal. Offenbarung Kapitel 7, Vers 3. Die Knechte, die versiegelt sind an ihren Stirnen. Und Kapitel 9, Vers 4, die das Siegel Gottes an den Stirnen haben. Es spricht nicht nur vom Siegel, sondern es spricht davon, dass es an der Stirn ist. Ja? An der Stirn. Das Siegel an der Stirn. Übrigens, das habe ich vorher vergessen, in 2. Mose, da gibt es auch so einen kleinen Hinweis in einem ganz anderen Zusammenhang. 2. Mose 13, Vers 16. Braucht ihr nicht aufschlagen, ich lese es vor. Ja? Das sei dir ein Zeichen auf deiner Hand und ein Merkzeichen zwischen deinen Augen. Hand und zwischen den Augen. Was ist zwischen den Augen? Da ist irgendwie die Stirn. Ja? Also es ist interessant, wie dieses Exodus-Motiv hier in der Offenbarung immer wieder aufgenommen wird. Also wir sind jetzt in der Offenbarung. Naja, es ist nicht nur eine Versiegelung, sondern eine Versiegelung an der Stirn. Ausdrücklich steht das. Ja? Also vom Wortlaut her würde ich sagen, Offenbarung 7 und Offenbarung 9 gehören irgendwie da zusammen. Noch etwas. Wo wird denn hier der Schaden angerichtet in der neunten Posaune oder nicht angerichtet? Da geht es um welche Elemente? Erde, Meer, Baum. Schauen wir noch einmal in Kapitel 8, Offenbarung Kapitel 8. Im Vers 7 steht, und der dritte Teil der Erde verbrannte und der dritte Teil der Bäume verbrannte. Vers 8 zum Schluss und ein dritter Teil des Meeres wurde zu Blut. Erde, Baum, Meer. Kapitel 7, Vers 3, Erde, Meer, Bäume. Merkt ihr, wie hier rein von den Ausdrücken, die verwendet werden, Parallelen da sind? Könnt ihr das nachvollziehen? Ja? Also ich sehe hier zwischen den Posaunen und der dreifachen Engelsbotschaft Parallelen. Ich sehe aber auch zwischen den Posaunen und Kapitel 7 jetzt Parallelen, ja? Die offensichtlich da sind. Ja? Für mich keine Frage. Und auch diese vier Engel, die kommen ja dann in der sechsten Posaune noch einmal vor. Ja? Also auch zwischen Kapitel 7 und 8, zwischen Kapitel 7 und Kapitel 9 gibt es also hier diese Parallelen. Ich persönlich habe also den Eindruck, und jetzt verrate ich, was ich denke, ich persönlich habe den Eindruck, dass eben diese Posaunen hier so vom Zusammenhang, vom größeren Zusammenhang der Kapitel vorher und nachher gefangen genommen sind, dass sie da auch irgendwie dazugehören. Ja? Also die Posaunen und das, was dann später Kapitel 14 besonders kommt und auch das, was vorher schon im Kapitel 7 über die 144.000 gesagt wird. Wann findet diese Versiegelung statt? Diese Versiegelung findet natürlich vor dem Ende der Gnadenzeit statt. Ja? Und soll uns ja bereit machen, dann in dieser Zeit, wo kein Vermittlerdienst Jesu mehr vorhanden ist, eben ohne Sünde, die wir begehen, bis zur Wiederkunft durchzuhalten. Diese Versiegelung ist also überlebensnotwendig für die Gläubigen. Ja? Aufgrund dieser sprachlichen Parallelen denke ich mir, dass hier in der fünften Posaune, wenn das Siegel Gottes erwähnt wird, tatsächlich auf Kapitel 7 angespielt wird. Wenn ich jetzt sage, dieses Siegel Gottes in der fünften Posaune, das ist noch Zukunft, weil für mich die Versiegelung ja erst kommen wird. Ja? Und in Kapitel 7 sagt Ellen White ausdrücklich, das ist eine Zukunftssache, das hat jetzt noch nicht stattgefunden, die 144.000 sind jetzt nicht buchstäblich, ist auch eine symbolische Zahl, das ist noch Zukunftsmusik. Ja? Dann wäre ich also durchaus geneigt zu sagen, naja, diese fünfte Posaune in Kapitel 9, wenn das mit der Versiegelung wirklich die Endzeitversiegelung von Kapitel 7 ist, dann muss ich sie von heute, von Juli 2009 aus gesehen, noch in die Zukunft legen. Wenn ich das mit der fünften mache, müsste ich das natürlich auch mit der sechsten und siebten machen, logischerweise. Ja? Die Frage ist, was mache ich mit den Posaunen davor, mit der ersten, zweiten, dritten und vierten? Ja? Ja, wie gesagt, es ist so wenig da, was greifbar ist. Ja? Meine Überlegung ist also tatsächlich die, dass ich sage, könnte es sein, dass die 10 Plagen in Ägypten eine kurze Zeitspanne sind, dass die 7 Plagen in Offenbarung 16 eine kurze Zeitspanne sind und dass auch diese 7 Posaunen eine kurze Zeitspanne sind. Ja? Ich kann es nicht endgültig beweisen. Ja? Es ist auch nicht die offizielle Sicht der Adventgemeinde. Ja? Es gibt immer wieder Leute, die das jetzt in den letzten Jahren gesagt haben und so behauptet haben. Ich glaube nicht, dass sie das immer gut genug begründet haben. Und ich sehe auch Schwächen in dieser Auslegung. Ja? Und ich werde auf die auch noch fairerweise zu sprechen kommen. Ja? Ich würde sagen, schauen wir uns noch 2 Zitate von Ellen White an zur Frage der Posaunen, wo die vielleicht hingehören. Und dann machen wir eine Pause und dann werde ich euch noch ein paar andere Überlegungen mitteilen, Schwächen und Stärken da ein bisschen abwägen, ein paar Folien zeigen, wir können noch ein bisschen diskutieren. Ja, und dann ist der Vormittag schon wieder zu Ende. Ja? Ich zeige euch noch vor der Pause hier 2 Zitate. Also es steht schon oben, es ist ein Tagebucheintrag. Und zwar am 9. Februar 1895 von Ellen White in ihr persönliches, privates Tagebuch geschrieben. Das heißt, das Tagebuch führt man für sich, das ist also nicht unbedingt für die Veröffentlichung gedacht. Könnt ihr erinnern, was wir früher schon einmal gesagt haben? Wir müssen uns anschauen, wo bei Ellen White findet sich eine Aussage. Ist es der große Kampf? Dann wiegt es vielleicht ein bisschen mehr von der Gewichtung, als wenn es nur ein persönlicher Brief ist oder eben ein privater Tagebucheintrag. Trotzdem nicht uninteressant, was da steht. Ich stelle mir vor, wie es in der Zeit sein würde, wenn die mächtige Stimme des Herrn den Auftrag an seine Engel erteilt: Geht hin und gießt aus die 7 Schalen des Zornes Gottes auf die Erde. Da geht es um Offenbarung 16. Deine rechte Hand, o Gott, möge deine Feinde zerschmettern. Offenbarung 6 und 7 sind voller Bedeutung. Also sie springt jetzt von Kapitel 16 zu Offenbarung Kapitel 6 und 7. Sie sind voller Bedeutung. Schrecklich sind die von Gott offenbarten Gerichte. Die 7 Engel standen vor Gott, um ihren Auftrag zu empfangen. Ihnen wurden 7 Posaunen gegeben. 7 Posaunen? Also sie hat hier Kapitel 16, sie hat Kapitel 6 und 7 und sie hat die 7 Posaunen. Der Herr ging daran, die Bewohner der Erde für ihre Ungerechtigkeit zu bestrafen, und die Erde sollte das auf ihr vergossene Blut offenbaren und nicht mehr länger ihre Erschlagenen bedecken. Siehe die Beschreibung in Kapitel 6. Es geht jetzt noch weiter. Es gibt eine Fortsetzung. Wenn die Plagen Gottes über die Erde kommen werden, wird Hagel auf die Bösen fallen, der ein Gewicht von einem Talent ca. 35 Kilo aufweist. Aber die Gerichte sind mit Gnade verbunden. Offenbarung 7 und 8, Vers 3 und 4. Das steht einfach so dort in ihrem Tagebucheintrag. Sie hat also nicht den kompletten Text abgeschrieben aus Kapitel 7 oder die Verse 3 und 4 aus Kapitel 8, sondern sie hat einfach nur die Referenz in ihrem Tagebuch gegeben. Der Herr hat ein Volk, das er bewahren wird. Danach sah ich 4 Engel stehen an den 4 Ecken der Erde, die hielten die 4 Winde der Erde fest, damit kein Wind über die Erde blase, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Offenbarung 7, Vers 1. Das steht jetzt ausgeschrieben dort. Ja? Bis das Siegel des lebendigen Gottes denen aufgedrückt ist, die Gott lieben und seine Gebote halten. Die Naturelemente werden die Macht der Engel, werden der Macht der Engel übergeben. Er hält die Winde in seinen Fäusten, er sammelt die Wassermassen in seiner Handfläche, er macht die Wolken zu seinem Wagen. Das ist also in diesen Manuscript Releases im Band 15 auf den Seiten 219 bis 220 zu finden. Ist also, wie gesagt, nie öffentlich in einem Buch erschienen, sondern wurde also lange da nur im kleinen Kreis am Ellen White Estate in diesen privaten Unterlagen von Ellen White aufbewahrt, aber wurde vor einigen Jahren dann in diesen über 20 Bänden von unveröffentlichtem Material auch abgedruckt. Naja, was bedeutet das jetzt? Ja? Also interessanterweise, sie spricht von den Plagen Offenbarung 16, sie spricht von Offenbarung 6 und 7, sie spricht von Offenbarung 8. Sie macht hier in diesem längeren Zitat offensichtlich so eine Verbindung zwischen all den Dingen. Sie legt es nicht im Detail aus. Ja? Da müssen wir vorsichtig sein, dass wir nicht zu viel hineinlegen. Ja? Aber was für mich interessant ist, sie macht hier eine Verbindung zwischen Offenbarung 8 und 7. In Offenbarung 8, das ist der Engel am Räucheraltar. Ja? Das wäre also nicht Kapitel 9 mit dem Siegel. Das ist also etwas anders hier gelagert. Aber für sie gibt es hier offensichtlich eine Verbindung, ja, die nicht uninteressant ist. Und noch ein Zitat. Ernste Ereignisse stehen uns bevor und müssen noch geschehen. Posaune nach Posaune muss ertönen und Zornesschale nach Zornesschale, eine nach der anderen, wird auf die Bewohner der Erde ausgeschüttet werden. Szenen von gewaltigem Interesse stehen uns unmittelbar bevor. Und diese Dinge werden sichere Hinweise der Gegenwart dessen sein, der in allen schwierigen Zeiten gelenkt und auf den Lauf seines Werkes durch alle Zeiten, den Lauf seines Werkes durch alle Zeiten begleitet hat. Das findet sich an mehreren Stellen bei Ellen White. Im dritten Band von Selected Messages, den gibt es nicht auf Deutsch, ja, Seite 426. Das ist auch im Bibelkommentar zur Offenbarung, Seite 982. Ist auch in Testimonies for Ministers, 182 zu lesen, ist ein Brief aus dem Jahr 1890. Ich habe den Zusammenhang gelesen, nicht nur hier diesen Absatz, sondern was vorher und nachher steht. Es gibt nichts, was wir hier mehr auswerten könnten für unsere Zwecke. Ja? Aber was ist mit den Zornesschalen gemeint? Das ist eindeutig Offenbarung 16. Was ist mit den Posaunen gemeint? Es klingt nach Offenbarung Kapitel 8, 9 und 11. Ja? Ich will, auch das ist jetzt eine private Notiz in einem Brief und nicht in einem großen, wichtigen Buch. Ja? Aber wenn ich das so lese, dann könnte natürlich schon der Eindruck entstehen, dass sie sagt, sowohl diese letzten Plagen aus Offenbarung 16, aber auch diese Posaunen aus Offenbarung 8, 9 und 11 sind irgendwie noch in die Zukunft zu legen. Wie gesagt, wenn wir das jetzt vielen Adventisten vorlegen, dieses Zitat, wird es manche geben, die sagen, eindeutig, Ellen White legt alles in die Zukunft. Und andere werden sagen, naja, da lesen wir was in den Text hinein, was im Text vielleicht nicht wirklich von ihr so gemeint ist. Ja? Also ihr merkt, unsere Frage, wie wir die Offenbarung studieren müssen, wie wir die Posaunen im Speziellen studieren müssen, hängt auch immer mit der Frage zusammen, wie muss ich Aussagen von Ellen White bewerten? Ist es mit dem großen Kampf, mit dem Josiah Litch wichtiger? Ist dieses Zitat wichtiger? Was ist gemeint? Ich stelle mir also immer wieder diese Frage, wie muss ich mit diesen Aussagen umgehen? Ja? Gut, ich weiß, jetzt wäre es am spannendsten zu diskutieren. Ja? Machen wir das vielleicht noch und dann machen wir eine Pause. Ja? Die Schwester Wolf, glaube ich, hat sich zuerst gemeldet und dann du. Ja?
Ja, auf einer Folie vorher scheint es so auf, als würde sie sowohl die Posaunen als auch die Zornesschalen mit dem Wort Plagen Gottes bezeichnen. Sie schreibt hier, geht hin.
War das hier, meinst du? Die sieben Schalen.
Ich glaube, das nächste. Wenn die Plagen Gottes über die Erde kommen werden, wird auf die bösen Hagel fallen und so weiter. Der Herr, Offenbarung 7,1. Naja, ich weiß es nicht genau, jedenfalls habe ich den Eindruck, sie will vermitteln, dass sie sowohl die Posaunen als Plagen bezeichnet, die über die Erde kommen werden, ja, noch unabhängig jetzt von den letzten Plagen in der, ja, nach der Gnadenzeit. Und da würde ich sagen, passen die Posaunen für meine Begriffe auf keinen Fall in das Rekapitulationsprinzip hinein, sondern müssen gesondert herausgenommen werden und mehr, ich habe mir da schon was aufgezeichnet, in die Zeit des Endes verschoben werden. Ich bin jetzt einmal auf die Idee gekommen, die muss nicht stimmen, das müsste man ausarbeiten, dass man die ersten vier Posaunen, die nur so kurz angeschrieben sind, in das sechste Siegel hineinstellt und dann die Posaune 5 und 6 schon hineinzieht bis in die Plagenzeit.
Aber ich werde euch in der nächsten Stunde noch von mir eine Grafik zeigen, wo ich mal sage, ganz, ganz vorsichtig, vage, so könnte ich mir persönlich das vorstellen. Wie gesagt, das ist nicht die offizielle Sicht der Adventgemeinde, die hält sich da sehr bedeckt und auch in der Darkom-Serie hat man ausdrücklich nichts zu den Posaunen hineingenommen. Ja? Das heißt, einerseits, wir haben ein bisschen Interpretationsspielraum, andererseits, wir müssen auch vorsichtig sein und ja nicht dogmatisch auftreten und sagen, ich weiß es, so muss es sein. Ja? Da wäre ich also ganz, ganz vorsichtig lieber. Bitte.
Ja, Bruder Kovar, du hast ja auch deine eigene Sicht, ja? Und die würdest du also nicht veröffentlichen, stimmt's? Ja, siehst du. Und so ist es auch mit dem Tagebuch. Sie hat ihre eigene Sicht, aber sie veröffentlicht es nicht, das ist ihre Spekulation. Steht ja auch nicht da, ich sah oder Gott hat mich entrückt. Ja. Ich verweise darauf, auch jetzt mal auf die sieben Gemeinden. Ja. Die haben ja auch zwei Aspekte. Einmal an tatsächlich bestandene Gemeinden in Kleinasien, aber auch an zeitgeschichtliche Gemeinden. So. Und so müssen wir das verstehen, denke ich. Ja. Es kann durchaus sein, wenn ihr die, ich sag's nochmal, wenn ihr euch mit Historie beschäftigt und mit den Schreibern, da entdeckt ihr wirklich diese Parallelen, die sich hier in diesen einzelnen Posaunen abgespielt haben. Ja. Aber was ja nicht ausschließt, und wenn wir die Offenbarung weiterlesen, kommen ja diese Plagen alle mit Hagel und so weiter, ja, auch auf uns zu. Wir schlagen ja auch immer wieder auch zurück, gehen wir nach Ägypten, die 10 Plagen, ja. Also wir sehen immer die Strafgerichte Gottes. Aber weißt du, was mich auch noch beschäftigt? Hast du da eine Antwort bitte? Es wird immer vom dritten Teil gesprochen. Ist das Zufall?
Der dritte Teil, so deute ich das, es ist kein vollständiges Gericht oder eine vollständige Strafe, die alle komplett vernichtet oder betrifft oder in Mitleidenschaft zieht, sondern es ist so diese Vermischung zwischen Warnung, Strafbotschaft und Gnade andererseits. Ja? Bei den Posaunen, bei den Plagen in Offenbarung 16, da gibt es kein ein Drittel, ein Drittel. Da trifft es alle mit vollem Maß sozusagen. Da haben wir auch diese Texte, der Zorn Gottes unvermischt. Ja? Unvermischt. Früher mal hat man bei diesen Getränken oft Wasser dazu gemischt. Ja? Das war also immer relativ verdünnt. Und dort steht dann unvermischt. Da ist also keine Gnade mehr. Das ist das volle Strafausmaß. Ja?
Aber kann es grundsätzlich auch so sein, dass es auch ein Hinweis ist auf den gefallenen Luzifer, der den dritten Teil der Engel mitgerissen hat? Ja, ja. Weil ja immer dies als ich verbinde das immer damit, ja, Strafgericht,
Offenbarung
abgefallen.
12, da ist mit dem Schwanz ein Drittel dieser Sterne, dieser Engel wird mitgezogen. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass es ganz mathematisch exakt ein Drittel ist, sondern es heißt, es ist weniger als die Hälfte und ist aber trotzdem eine bedeutsam große Zahl, die nicht zu vernachlässigen ist. Ja? Also wir dürfen uns da nicht drauf aufhängen und sagen, das ist jetzt mathematisch auf die Kommastelle genau ein Drittel. Ja? Sondern es heißt einfach, es ist nicht die Hälfte, aber es ist trotzdem eine große, massive, bedeutsame Anzahl. Und auch so sehe ich das hier. Ein Drittel, das ist ein bisschen abgemindert, es ist nicht das volle Maß, aber es ist trotzdem schwerwiegend und trifft die Leute. Ja? Bitte, da sehe ich noch zwei Hände.
Wenn wir die ersten 4 Plagen anschauen und vor allen Dingen auch mit diesem Stern, der da vom Himmel fällt.
Du meinst die ersten 4 Posaunen?
Die ersten 4 Posaunen, ja. Da kommt ja dann auch noch der Name des Sternes mit Wermut. Und wenn man sich das ein bisschen anschaut, und ich bin immer sehr dafür, dass man das in der Bibel nachschaut, dann kommen da Stellen aus dem Jeremia, wo einmal gesagt wird, es kommt alles, dieses Wermut wird erwähnt in Gerichten, die Gott über das Volk Israel bringt für ihren halsstarrigen Abfall. Also es ist ein Zuchtgericht. Dann haben wir die bitteren Wasser von Mara, die auch wieder ein Gericht waren, weil sie gemurrt haben gegen seine Führung. Und man könnte durchaus auch zu dem Schluss kommen, dass das eben, wenn man jetzt auch noch berücksichtigt, was Ellen White hier schreibt, dass es eben kurzfristige, aufrüttelnde Gerichte sind, die durchaus mit Naturelementen verbunden sind, damit die Christenheit nochmal aufwacht, dass sie sich noch rufen lässt. Für ein Drittel wird es zu spät sein, aber 2 Drittel haben nochmal die Chance, sich aufrütteln zu lassen. Und ab der 5. Posaune haben wir dann schon die Sache der Versiegelung.
Ja, also das sind sicher interessante Überlegungen. Das bittere Wasser, Mara, das ist ja auch wieder Exodus-Motiv. Ja? Also wir sehen immer wieder hier diese Parallelen, wenn wir aufmerksam schauen. Naja, deine Überlegung könnte zutreffend sein. Ja? Das Problem ist, wenn ich jetzt sage, die Posaunen sind in der Zukunft, dann entziehe ich mich auch irgendwo einer Kritik, weil ich sage, naja, wie es im Detail zu einer Erfüllung kommt, das weiß man noch nicht. Ja? Also lassen wir das offen. Ja? Und es ist immer ein bisschen eine Art Ausrede zu sagen, kommt erst, schauen wir, wie es sein wird und dann können wir drüber weiter nachdenken. Auf der anderen Seite, es ist eine Möglichkeit, die wir ja auch ins Auge fassen sollten.